Hier ist Radio DARC, die Stimme des deutschen Amateur-Radioclubs e.V. Wir senden unser Hauptprogramm sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW über die Anlagen der ORS in Wien. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast verbreitet. Wir wünschen unseren Hörerinnen und Hörern in ganz Europa gute Unterhaltung mit Meldungen und Berichten aus der Welt der Funktechnik sowie störungsfreien Empfang mit S9++. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen Sie wieder zu einer neuen Ausgabe von Radio DARC, dem spannenden Technikmagazin. Ich bin Cody Farrin und werde Sie durch die heutige Ausgabe Nummer 482 führen. Haben Sie schon einmal etwas vom sogenannten Radom in der kleinen bayerischen Gemeinde Raisting am Ammersee gehört? Heute kennen nur noch Techniker und Funkamateure diesen Namen, was äußerst schade ist. In Raisting wurde nämlich Technikgeschichte geschrieben. Im aufkommenden Satellitenzeitalter der 1960er Jahre entstand dort eine hochmoderne Antennenanlage für die Telekommunikation. Diese wollen wir Ihnen heute einmal genauer vorstellen. Und welche Musik war in den 1960er Jahren angesagt? Anna-Lena Löfgren aus Schweden zum Beispiel mit Lückliga Gatan, das heißt auf Deutsch glückliche Straße. Und das hören wir zum Start in diese Sendung.
Minnena kommer so ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är huset där murgrönan klängde. Borta är grinden där vi stod och hängde. Lyckliga gata du som varje dag hörde vårt glam. En gång fanns rosor här där nu en stad fort växer fram. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förunderlig och skön som den vi hört en gång. Ja, allt är borta, det är bara så. Och så vill jag nog inte förstå att min idyll som ju alla vill glömma nu är en dröm som jag en gång fått drömma. Allting är borta, huset och linden och mina vänner skingras för vinden. Lyckliga gata, det är tiden som är dragit fram. Lyckliga gatan, du finns inte mer. Du har försvunnit med hela kvarter. Tystnat har leken, tystnat har sången. Högt över marken svävar betongen. När jag kom åter var allt så förändrat. Trampat och skövlat, fördärvat och skändat. Skall mellan dessa höga hus en dag stiga en sång. Lika förunderlig och skön som den vi hör.
News aus dem DARC. Wissen, was los ist im Verein.
Heute mit diesen Themen. Amateurfunkhersteller MFJ macht dicht. Hessische Funkamateure loggen 8000 Verbindungen von Helgoland. Erstes Jugendtreffen erfolgreich und neuer WhatsApp-Kanal des HF-Referats im DARC. Schockierende Nachrichten für die weltweite Gemeinde der Funkamateure kamen vor ein paar Tagen aus Starkville, Mississippi in den USA. Der dort ansässige und weltweit bekannte Hersteller von Amateurfunkgeräten MFJ wird am 17. Mai 2024 seine Produktion einstellen. Dies gelte auch für die Schwesterunternehmen Ameritron, Hi-Gain, Cushcraft, Mirage und Vectronics, teilte Firmengründer Martin F. Jew, Kilo 5 Foxtrot Lima Uniform in einer Rundmail mit. Zur Begründung heißt es, die Covid-Pandemie habe dem Unternehmen einen Schlag versetzt, von dem es sich nicht mehr richtig erholt habe. Der Firmenchef äußerte sich wie folgt: Ich bin dieses Jahr 80 Jahre alt geworden. Ich hatte nie wirklich an den Ruhestand gedacht, aber das Leben ist so kurz und die Zeit mit meiner Familie so kostbar. Ich möchte allen unseren Mitarbeitern danken, die mit mir zusammen dieses Unternehmen über die Jahre hinweg aufgebaut haben, heißt es in der Mail weiter. MFJ werde auch über den 17. Mai 2024 hinaus seine Lagerprodukte abverkaufen und auch weiterhin Reparaturen für Geräte anbieten. Mit MFJ bricht einer der größten und bekanntesten Hersteller von Endstufen, Antennen, Tunern und Zusatzgeräten weg und wird eine große Lücke hinterlassen. 18 hessische Funkamateure haben vom 4. April Funkbetrieb von der Nordseeinsel Helgoland gemacht. Die insgesamt 25-köpfige Gruppe hatte zum sogenannten Helgoländer Freundschaftstreffen von Cuxhaven mit dem Bäderschiff MS Helgoland die rund zweistündige Seereise nach Helgoland angetreten. Quartier wurde in der am Nordstrand gelegenen Jugendherberge bezogen. Dort wurden 6 Kurzwellenstationen eingerichtet, die unter dem Clubrufzeichen Delta Alpha 0 Hotel Echo Lima Funkbetrieb machten. Dieses Jahr bestand außerdem die Möglichkeit, eine der Bungalows auf der Düne anzumieten, was die Düne mit 4 Funkamateuren unter dem Clubrufzeichen Delta Lima 0 India Hotel ebenfalls 24 Stunden Funkbetrieb machen konnte, dass die Crew an Fährverbindungen gebunden war und nicht täglich auf- und abbauen musste. Innerhalb von 9 Tagen kamen so insgesamt knapp über 8000 Verbindungen von der IOTA-Referenz EU-127 ins Logbuch. Benutzt wurde hauptsächlich die Kurzwelle in den Betriebsarten Morse, SSB sowie der Digimode FT8. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Auch entlegene Inseln wie Hawaii, Pitcairn, Fidschi oder die Falkland-Inseln kamen ins Log. Wie in den vergangenen Jahren wurde ebenso die Freundschaft DARC-Ortsverband auf der Insel Helgoland gepflegt. Das nächste Freundschaftstreffen auf Helgoland wird in 2 Jahren im März 2026 stattfinden. Darüber berichtet Alexander Hitz, Delta Hotel 1, Tango Zulu. Am 18. April begingen die Funkamateure dieser Welt den Weltamateurfunktag. Er wurde von der UNESCO ausgerufen und erinnert jedes Jahr an die hohe gesellschaftliche Bedeutung des Amateurfunks. Zu diesem Anlass trafen sich heuer etwa 30 Jugendliche im Alter von 10 bis 25 Jahren im vereinseigenen DARC-Videokonferenzraum. Während einer Vorstellungsrunde fanden sich schnell besondere Interessengruppen und es entstanden neue Kontakte. Ein zentrales Thema war die Planung weiterer Treffen, sowohl in Form von Videokonferenzen als auch in Präsenz. Auf den kommenden Veranstaltungen wie der Funkfachmesse Ham Radio am Bodensee bieten sich Gelegenheiten, bei denen man sich persönlich begegnen kann. Darüber hinaus wurde der Nachrichtenaustausch über verschiedene Plattformen diskutiert. In Chat DARC, WhatsApp und Signal haben sich bereits Gruppen junger Funkamateure gebildet, in denen über alle Themen ausgetauscht werden kann. Bald wird es auch noch eine eigene Mailingliste geben. Weiterhin wurden die Wünsche und Anliegen der teilnehmenden Jugendlichen behandelt. Es wurden Vorschläge gemacht, wie ein eigener Jugendfield Day, mehr IOTA-Aktivitäten, Jugendcontests und sogar die Idee eines IOTA-Subregionalcamps in Deutschland. Jugend- und Ausbildungsreferent Florian, Delta Lima 1, Foxtrot Lima Oscar, wird sich in die Planung einbringen und die Möglichkeiten erkunden. Wenn ihr ebenfalls junge Amateurfunkinteressierte seid und informiert werden oder mitbestimmen möchtet, könnt ihr gerne Kontakt mit Florian, Delta Lima 1, Foxtrot Lima Oscar aufnehmen. Er wird euch in die verschiedenen Plattformen vermitteln oder euch direkt aufnehmen. Das erste Treffen war jedenfalls ein voller Erfolg und wird in der Zukunft weitergeführt. Geplant sind regelmäßige Treffen, deren Termine immer während der Treffen abgestimmt und anschließend auf treff.darc in der Kategorie Jugend veröffentlicht werden. Falls ihr an den nächsten Treffen nicht teilnehmen könnt, könnt ihr online eure Stimme abgeben. Das Team wird die neuen Wünsche entsprechend für die nächsten Planungen mit berücksichtigen. Die Regel, dass in den Treffen nur Personen bis 25 Jahre akzeptiert werden, fanden alle teilnehmenden Jugendlichen großartig. Zusätzlich sind nur eingeladene Jugendkoordinatoren zugelassen. Das erste Treffen war ein voller Erfolg und wird in der Zukunft weitergeführt. Der Deutsche Amateur-Radio-Club betreibt eine Vielzahl von Medien. Neben der Clubzeitschrift CQDL, seiner Internet-Webseite und auch Radio DARC, das ist die Sendung, die Sie gerade hören, werden funkrelevante Informationen auch über diverse soziale Medien verbreitet. Seit längerem bekannt und sehr erfolgreich ist das Format des HF-Referats auf Facebook mit dem Titel Kurzwelle und mehr mit mehr als 3000 Abonnenten. Hier finden sich Meldungen und Berichte rund um das Thema Kurzwelle. Dieses Portal wurde nun durch einen WhatsApp-Kanal mit gleichem Namen ergänzt. Neben den werktäglichen Funkwetterberichten liegt der Schwerpunkt auf aktuellen Kurzberichten mit HF-Bezug. Von der Längstwelle bis hoch zum 10-Meter-Band. Dabei wird auch über den Tellerrand geschaut. Rundfunk, Utility, Produkte und Funkbetrieb. Zu finden ist der neue DARC-Kanal, wenn man nach dem Begriff Kurzwelle und mehr sucht. Das waren unsere heutigen Meldungen aus der Funkwelt für Sie. Unser nächster Musikwunsch kommt von unserem Hörer Alfred Plössler aus München. Er schreibt uns per E-Mail, dass er vor wenigen Tagen auf einem Konzert von Fischer Z gewesen sei und gerne nochmal über unseren Sender das Lied The Worker hören würde. Na Alfred, das machen wir doch gerne. Dein Wunsch sei uns Befehl. Hier sind Fischer Z für dich und ein schöner Gruß geht in die bayerische Landeshauptstadt.
To go. What?
Funk News. Alles, was Funkamateure und Kurzwellenhörer interessiert.
Am Samstag, dem 27. April 2024, fand zum sechsten Mal der große Funktag in den Messehallen Kassel statt. Dieser internationale Funktreff ist nach der Ham Radio das zweitgrößte Event des DARC in jedem Jahr und zieht Tausende von Besucherinnen und Besuchern aus dem gesamten Gebiet Deutschlands und dem angrenzenden Ausland an. DARC-Mitarbeiterin Steffi Heine, Delta Oscar 7, Papa Romeo, zieht für uns ein Fazit. Das Interview führt Stefan Hüpper, Delta Hotel 5, Foxtrot Lima, Chefredakteur der Clubzeitschrift CQDL.
Der sechste Funktag ist zu Ende. Wie viele Besucher kamen?
Also wir freuen uns über einen tollen Besucherrekord von 2700 Besuchern an dem Funktag Samstag.
Was gab es denn alles zu sehen?
Ja, ich denke, dass es gerade beim Funktag die Mischung macht und wir haben wieder ein tolles Mix gehabt aus Vorträgen, wir hatten die Bühne, wir hatten unsere kommerziellen, unsere ideellen Aussteller, wir hatten einen großen Flohmarkt mit 160 Tischen und ich denke mal, da gab es einiges zu sehen. Was mich besonders gefreut hat, war auch im Foyer die Hemnet-Ausstellung, da haben wir uns wieder sehr modern und digital präsentiert.
Welche Vortragsthemen waren denn zu hören?
Im Vortragsprogramm des Funktags hatten wir auch einen tollen Mix aus Technik, aus altbekannten Referenten wie Michael Hartje oder Emil Bergmann mit seiner Kamerun-Expedition und die Räume waren sehr, sehr gut gefüllt. Und was mich besonders gefreut hat, ist, dass wir nach der alten Prüfungsordnung noch die Klassen A und E dort geprüft haben und von den 38 angemeldeten 28 nun eine neue Lizenz haben.
Was war aus deiner Sicht das Highlight?
Ja, ich habe ja schon gesagt, eigentlich ist der Funktag ja das Mix aus allem. Es geht hauptsächlich um Treffen natürlich, es geht um die Gemeinschaft, es geht um Technik, um Amateurfunk. Der Flohmarkt ist ein großer Besuchermagnet und wir versuchen beim Funktag immer, also das DRC-Team versucht beim Funktag immer so besondere Liebe zum Detail walten zu lassen. Und wir hatten als Eröffnung, hatten wir einen Saxophonisten, den Stefan Metz hier aus Kassel und der hat das Ganze musikalisch eingeläutet. Das war eins meiner Highlights, weil da hat man dann auch wirklich Gänsehaut-Feeling pur bekommen, dass man auch die ganze Messe bei den vielen lieben Besuchern nicht mehr los wurde.
Und jetzt die letzte Frage. Wann ist der nächste Funktag geplant?
Momentan dreht sich beim DRC alles natürlich um die Ham Radio am letzten Juniwochenende in Friedrichshafen. Da gehen die Vorbereitungen jetzt auch dann in die Endphase. Und dann freuen wir uns, dass wir im nächsten Jahr 75 Jahre DRC feiern dürfen. Und da ist im Herbst ein tolles Jubiläum geplant. Und wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie es mit weiteren Terminen für 2025 aussieht. Und man merkt schon an meiner Stimme, dass der Funktag ja wirklich sehr, sehr viel gesprochen wurde und dass es ganz viele liebe Treffen gab. Und ich denke, das war eine tolle Veranstaltung und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste. Und nun freue ich mich dann, wie schon bereits gesagt, auf die Ham Radio 2024 in Friedrichshafen und ein Wiedersehen mit allen Funkfreunden. VY73, eure Steffi, Delta, Oscar 7, Papa Romeo.
Ich bin DG2RON, mein Name ist Ronny und wenn du die Amateurfunkprüfung machen willst, bist du hier genau richtig.
Wir vom Deutschen Amateur Radio Club haben mit ganz vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern Ausbildungsmaterial für dich vorbereitet. Mein Name ist Matthias, Delta Lima 9, Mike Juliet.
Ich bin Michael, DL2YMR und ich produziere regelmäßig Videos zum Thema Funk und insbesondere Amateurfunk. Und on top hat der DARC und der AFU-Channel Videos produziert, damit du dich optimal auf deine Amateurfunkprüfung vorbereiten kannst. Auf www.50ohm.de findet ihr ab sofort das passende schriftliche Material für die Klasse N. Lasst uns gemeinsam durchstarten. Viel Erfolg beim Lernen!
Technik, Wissenschaft, Forschung. Interessantes mit Wolf-Dieter Roth.
Der Mond ist dieser Tage wieder groß im Gespräch. Zuletzt ist ja eine japanische Sonde dort gelandet und hat eine Amateurfunkbarke installiert. Wer selbst einmal auf dem Mond herumspazieren will und nicht gerade Elon Musk heißt, der sich das leisten kann und den wahrscheinlich manche sowieso gerne auf den Mond schießen würden, der kann dies ab Mai im Radom Raisting tun. Der Champignon, der in Raisting auf der grünen Wiese steht, ist ja eine höchst interessante Antenne, gebaut Anfang der 60er Jahre, um die ersten Satellitenübertragungen mit Telstar 1 und anderen Satelliten zu gewährleisten. Da lief auch die Mondlandung drüber. Damals musste man noch eine Schutzhülle über die Antenne ziehen. Später hat man das eigentlich nur noch bei militärischen Antennen gemacht. Die zivilen Satellitenantennen haben stattdessen inzwischen eine Heizung eingebaut. Weil es die erste Antenne ist und weil sie technisch total neu war zu jener Zeit, wurde sie als Industriedenkmal erhalten, leider momentan nicht funktionsfähig. Und da deshalb der Besuch der Antenne selber vielleicht für manchen nicht so interessant wäre, wird jetzt auch eine interessante Ausstellung in den Räumen des Radoms eingerichtet. Man kann dann die Hülle auch von innen besichtigen, die darunter versteckte Antenne ansehen. Und nun folgt ein virtuelles Lern- und Erlebnislabor, das Professor Gerd Hirzinger, langjähriger Leiter des Instituts für Robotik und Mechatronik an der DLR in Oberpfaffenhofen, konzipiert hat. Statt wie einst Mondlandung nur als Computerspiel, so habe ich die DLR noch beim Tag der offenen Tür in Erinnerung in meiner Kindheit, kann nun jeder Besucher dort mit einer VR-Brille die Mondlandung aus Astronautensicht verfolgen und dabei nicht nur die Landung, sondern er kann anschließend auch auf dem Mond ein bisschen herumlaufen und sich umschauen. Nicht nur auf dem Mond übrigens, man kann auch Schloss Linderhof samt Venusgrotte oder die ja real nicht mehr existierende Hindenburg, das Luftschiff, das explodiert ist, virtuell begehen und das völlig ohne Gefahr abzustürzen oder in die Luft zu fliegen. Möglich ist das dann ab Mai und sicher einen Besuch wert. Und wer mehr über die Technik der ersten Satellitenantenne in Bayern und Deutschland wissen möchte, ich habe darüber auch ein Buch geschrieben, das dieser Tage erschienen ist. Erdfunkstelle Raisting 1. Das gibt es gedruckt und als E-Book. Denn sowohl der einstige Bau als auch das Bewahren vor dem Abriss waren nicht ohne. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
Attention all astronauts, please report to the rocket ship and prepare yourselves for blastoff. Thank you.
Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you wanna take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have blast off.
Zoom, 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 we're going to the moon. Zoom, 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 we're going to the moon. If you wanna take the trip, climb aboard my rocket ship. Zoom, 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 we're going to the moon.
10, 9, 8, 7, 6, 5.
Wer von unseren Hörern in Bayern wohnt, hat vielleicht schon einmal den großen Champignon in der grünen Wiese gesehen, die Erdfunkstelle Raisting 1. Wer in der Funktechnik weniger bewandert ist, denkt dabei oft an Spionage, weil diese großen Radome typischerweise eigentlich eher im militärischen Bereich üblich waren, um zum Beispiel Richtfunkverbindungen abzuhören. Man konnte darunter dann halt nicht wetterfeste Antennen montieren. Und das hat dann sehr gut funktioniert auf den niedrigeren Gigahertz-Bändern, in dem der Richtfunk übertragen wird. Bei den heute im Satellitenbetrieb üblichen höheren Frequenzen von 10 bis 12 oder gar 20 bis 24 Gigahertz kommt man mit so einem Radom nicht mehr sehr weit. Und es gibt auch noch andere Gründe, warum das heute nicht mehr angesagt ist. Für diese Zwecke hat man stattdessen inzwischen Parabolantennen, die beheizt werden und auf diese Art mit Witterungsproblemen klarkommen. Die Antenne 1 in Raisting war aber seinerzeit die erste ihrer Art, mit vielen technischen Neuerungen, die heute auch nicht mehr so üblich sind, und ist deswegen ein Technik- und Industriedenkmal geworden. Das war keine so einfache Geschichte, dazu später noch mehr, aber eine höchst interessante, auch technisch. Ich kenne die Anlage seit meiner Kindheit und Jugend, habe sie oft besichtigt und inzwischen darüber auch ein Buch geschrieben. Das ist bei der GFGF erschienen, der Gesellschaft der Freunde der Geschichte des Funkwesens e.V. Das sagt eigentlich alles darüber, was der Verein macht. Die Website ist gfgf.org. Das Buch heißt Erdfunkstelle Raisting 1. Das nur mal vorab, falls der folgende Beitrag Interesse weckt, darüber noch mehr zu erfahren. Diese Satellitenbodenstation Raisting entstand Anfang der 60er Jahre, dem großen Zeitalter der Raumfahrt, um mit den ersten Satelliten kommunizieren zu können. Beispielsweise Telstar 1, und die hatten ganz andere Ansprüche an eine Bodenstation als die heutigen geostationären Fernmelde- und Fernsehsatelliten. Die flogen tief und man musste sie schnell verfolgen. Andererseits war die Sendeleistung gering und die Empfänger noch lange nicht so leistungsfähig wie heute, weswegen man sehr große Antennen benötigte. Es war also eine Kombination aus einer großen Antenne mit einem starken Motor, der die auch sehr schnell herumdrehen konnte, eine ziemliche Herausforderung. Und man hatte damals auch noch gar keine genaue Vorstellung davon, wie man das am besten macht. Die ersten Lösungen waren dann eigentlich solche Hornantennen, wie man sie im Richtfunk verwendet hat. Die erste und bekannteste ist die 1959 erbaute Hornantenne der Bell Laboratories in Holmdel, New Jersey, USA. Darüber haben wir vor kurzem in Radio DRC gesprochen. Mit dieser Antenne wollte man die ersten Satelliten überhaupt kontaktieren. Die Satelliten Echo 1 und Echo 2, das waren große aufgeblasene Luftballons, künstliche Monde, mit denen man dann ähnlich der EME-Übertragung der Funkamateure Funkwellen reflektieren wollte, um auf diese Art einen hochgelegenen Reflektor zu haben. 1964 war diese Antenne dann eigentlich schon fast veraltet, weil sie ziemlich lang war und damit nicht schnell drehbar, führte aber schließlich sogar zu einem Nobelpreis. Arnold Allen Penzias und Robert Woodrow Wilson entdeckten damit unfreiwilligerweise das kosmische Hintergrundrauschen, die 3-Kelvin-Strahlung. Doch wie gesagt, das technische Konzept war zu dieser Zeit eigentlich schon veraltet. Man hatte doch so eine Antenne gebaut in Andover in Amerika, die ist inzwischen längst abgerissen, unter einer sehr großen Kuppel. Doch als man in Deutschland eine ähnliche Anlage bauen wollte in Raisting, versuchte man von dieser Form wegzukommen, von dem langen Hornparabol. Und so viel man über die Bundespost jener Tage gelästert hat, dass das eigentlich ein Beamtenapparat war, hier haben sie dann etwas völlig Neues entwickelt. Dazu gleich mehr. DARC Radio, your favorite station. Thank you. So richtig los ging es mit der Raumfahrt und der Satellitentechnik nach 1957. 1957, das war das Jahr des Sputnik-Schocks. Während amerikanische Satellitenversuche immer wieder scheiterten, die Raketen explodierten schon beim Start oder in den ersten Minuten, schaffte Russland es, 1957 Sputnik 1 zu starten. Der tat nicht viel, auf 20 und auf 40 Megahertz sendete er lediglich ein Piep, Piep, Piep aus und das auch nur wenige Wochen, bis die Batterien leer waren. Aber damit war jedem klar, die UdSSR kann jeden Punkt der Welt erreichen, auch mit Atomraketen. Und sie können uns auf den Kopf spucken, in den Topf gucken. Es war ja klar, ein piepender Satellit ist nur der Anfang. Es würden welche mit Kameras folgen. Und Amerika war hilflos. Die hatten nur diese U-2-Flugzeuge, die zwar etwas höher fliegen konnten, aber trotzdem abgeschossen wurden. Und das war für die damalige Zeit unfassbar, dass man vom Gegner im Kalten Krieg überholt wurde. Dazu gehörte viel Glück. Und es wäre auch klar gewesen, hätte der Start von Sputnik 1 nicht geklappt. Dann hätte erstmal auch niemand davon erfahren, das wäre dann geheim geblieben, während die amerikanischen Fehlstarts natürlich sofort publik wurden. Die Amerikaner haben dann Werner von Braun zu Hilfe geholt. Den hatten sie ja nach dem Zweiten Weltkrieg ohnehin übernommen. Er wollte immer schon zum Mond, aber wie es so böse heißt, er hat stattdessen immer nur London getroffen. Er hat ja die V1 und die V2 Raketen gebaut, mit denen dann England angegriffen wurde. Das war auch den Amerikanern nicht ganz geheuer. Doch in der Not haben sie ihn dann doch hinzugezogen und auf der Basis seiner V2 wurden dann die ersten amerikanischen Raketen entwickelt, die auch tatsächlich funktioniert haben. Die Geschichte der Satellitentechnik ist aber eigentlich noch älter, wenn auch rein theoretisch, und auch der Weltraumfahrt, das ging schon bei den Romanen von Jules Verne los, von der Erde zum Mond, Reise um den Mond und Reise durch die Sonnenwelt. Wirklich bekannt wurde dann Arthur C. Clarke, der hat auch viel Science-Fiction geliefert. Am bekanntesten ist die Kurzgeschichte, die die Grundlage wurde zum Kubrick-Film 2001 Odyssee im Weltraum. Er veröffentlichte jedoch auch 1945 den Aufsatz Extraterrestrial Relays Can Orbit Stations Give Worldwide Radio Coverage? Da kam er mit dem Konzept auf, man bräuchte eigentlich nur 3 Satelliten in einer geostationären Umlaufbahn und dann könnte man weltweit alles abdecken. Der geostationäre Orbit selbst war sogar schon 1928 von Harman Potonik in seinem Buch Das Problem der Befahrung des Weltraums der Raketenmotor postuliert worden. Wurde eigentlich ziemlich vergessen, weil es damals halt alles völlig theoretisch war. Mit 3 Satelliten ist man allerdings nicht ausgekommen, wie wir inzwischen wissen, es sind mittlerweile Hunderte. Das Problem ist die Kapazität, so wie man mit dem Zugspitzrelais zwar halb Bayern abdecken kann, aber dann halt nur jeweils einer drauf sprechen kann. Während 3 Satelliten nicht wirklich für viele Telefongespräche oder gar Fernsehkanäle ausreichend. 1964 war man allerdings gerade erst soweit, überhaupt die geostationäre Laufbahn zu erreichen und die vorigen Satelliten flogen wesentlich tiefer. Inzwischen kehrt man zu diesen Konzepten ja wieder zurück, eben aufgrund der Kapazitätsprobleme und auch der Laufzeitprobleme. In die geostationäre Bahn und zurück braucht schon einige Sekundenbruchteile und für Internetverbindungen ist das fatal, die werden dadurch total zäh und langsam. Jeder Mausklick braucht dann halt ein paar Sekunden, bis eine Reaktion erfolgt, weil es jeweils hin und zurück und nochmal hin und zurück übertragen werden muss. Da haben sich Satelliten nicht wirklich bewährt, jedenfalls keine geostationären. Die ganze Technik hing damals noch ziemlich in der Luft. Gut, das soll sie bei Satelliten ja auch, oder besser gesagt im Vakuum. Aber auch die Frequenzen waren noch nicht so wirklich klar. Mit der Kurzwelle hatte es wenig Sinn. Ein paar Piep, Piep, Piep konnte man da schon übertragen. Aber schon Telefongespräche wären schwierig geworden. Fernsehen unmöglich. Und man bekam auch keine vernünftige Richtwirkung zustande. Die regulären Fernsehfrequenzen waren natürlich schon am Boden belegt. Die UdSSR hat es trotzdem versucht, von Satelliten direkt Fernsehsignale auszustrahlen. Das waren die Ekran-Satelliten, die dann im UHF-Bereich gestrahlt haben. Das war natürlich durchaus effektiv, um so ein großes Land abzudecken, hat aber auch nicht so wunderbar funktioniert. Die Haltbarkeit war etwas gering. Das hatte auch damit zu tun, dass diese Satelliten den Van Allen-Gürtel gekreuzt haben mit starker Strahlung und deswegen nicht lange gehalten haben. Zunächst hat man das aber nicht versucht mit dem Satellitendirektempfang, so wie es heute üblich ist, sondern man wollte eigentlich Seekabel und Richtfunkstrecken ersetzen. Der erste Satellit, mit dem das gelang, war Telstar 1. Der hat auch nur ein halbes Jahr gelebt. Das Problem war auch hier der Van Allen-Gürtel. Und noch dazu waren die Amerikaner damals so dämlich, auch im Weltraum Atombombentests zu machen, was dann dem Satellit völlig den Rest gegeben hat. weil die davon erzeugte Strahlung die gerade erst neue Halbleitertechnik sofort gekillt hat. Ein halbes Jahr lief er allerdings immerhin und für diese Versuche wurde die Antenne in Raisting errichtet. Bedenken, in den 50er Jahren mussten 2 Zoll Magnetbänder mit Fernsehbildern per Flugzeug von Kontinent zu Kontinent transportiert werden, wenn man Bilder aus Amerika in Europa zeigen wollte oder umgekehrt. Das war ein Riesenaufwand mit großer Zeitverzögerung. Über Unterseekabel konnte man keine Fernsehbilder transportieren damals, die hatten nicht die Bandbreite. Das geht erst mit Glasfaser. Die Antenne Raisting 1 spielte dann sogar eine Rolle bei der Mondlandung. Die ersten Bilder von der Mondlandung liefen unter anderem über Raisting 1. Ebenso lief das rote Telefon zwischen den USA und der UdSSR über Raisting, auch wenn die Verbindungen dann oft nur 10 Minuten machbar waren, weil wie bei den ersten Amateurfunksatelliten die Umlaufbahnen halt niedrig waren und damit der Satellit sehr schnell wieder aus der Reichweite verschwand. Telstar 1 konnte immerhin schon 600 einseitige oder 60 zweiseitige Tonübertragungen in Telefonqualität liefern und eben einen Fernsehkanal, den natürlich nur in eine Richtung. Erst Intelsat 1 Early Bird konnte 1965 aus der geostationären Umlaufbahn Fernsehsignale übertragen. Auch hier war dann Raisting 1 eine Gegenstation. Aber warum hat man eigentlich eine Satellitenschüssel mitten in die Pampa gebaut, ins oberbayerische Raisting? Ja, genau deswegen. Es war eine reine landwirtschaftliche Gegend, ohne große Technik. Und das war ein Argument, denn auch damals hat schon jede Technik fürchterlich gestört. Der nächste Gesichtspunkt war, man denkt ja immer, Relaisstationen und Empfangsstationen baut man möglichst auf den Berg, weil man da eine gute Reichweite hat. Das ist aber in der Satellitentechnik genau umgekehrt. Da will man ja gerade keine terrestrischen Richtfunksignale als Störquelle haben. Und das Gelände, in dem die Erdfunkstelle erbaut wurde, war als Raistinger Wanne bekannt. Da war in der Eiszeit durch Gletscher eine Senke entstanden und rundum waren Berge und Erhebungen, was eben dazu geführt hat, dass möglichst wenig Störungen von außen kamen. Der Begriff Radom kommt übrigens von Radardom, weil eben zuvor Radaranlagen unter solche Kunststoffhüllen gesetzt wurden. Das Ganze war trotzdem sehr energieaufwendig. Einerseits musste ja ein Überdruck gehalten werden. Sobald die Pumpen ausgefallen wären, wäre die Sache in sich zusammengesackt. Und bei starkem Wind musste man den Überdruck noch erhöhen. Dann hat man das Ganze auch beheizt, damit kein Schnee auf der Hülle liegen bleibt. Die Heizung war so leistungsfähig, dass sie die ganzen Zufahrtsstraßen mit abgetaut hat, einfach aufgrund von Lecks. Denn die Heizanlage hat man einige hundert Meter weggebaut, um auch hierdurch Störungen zu vermeiden. Es war dann also sozusagen eine lokale Fernwärmeanlage. Gesendet hat man damals mit Wanderfeldröhren und empfangen mit einer Technik namens Maser, der Vorläufer des Lasers, nur mit Mikrowellen statt Licht. Auch dies führte zu einem Nobelpreis, ist heute aber nicht mehr gebräuchlich, weil es effizientere Mikrowellenverstärker gibt. Der Maser musste eben wegen des Hintergrundrauschens, das sonst aufgrund der Temperatur des Verstärkers entstanden wäre, mittels 10 Litern flüssigen Heliums auf minus 269 Grad gekühlt werden. Das war also eine sehr aufwendige Technik. Und Helium war und ist teuer und musste dann auch immer wieder, wenn es verdampft war, aufgefangen und wieder recycelt werden. Aber während die Anlagen in Amerika über 60 Meter groß wurden, wurde Raisting als Parabolspiegel konstruiert und hatte dann einen Durchmesser von nur noch 25 Metern. Nur noch ist natürlich relativ zu sehen, 25 Meter ist riesig. Und die Kunststoffhülle hatte knapp 49 Meter Durchmesser. Der Spiegel ist 280 Tonnen schwer und auf 2 mm genau gebaut. Er war konstruiert für Frequenzen im C-Band, das ist von knapp 4 bis 6,5 GHz, und Empfangsfrequenzen, die etwas niedriger lagen. Doch in jenen Jahren hat man auch noch versucht, auf 2 GHz zu arbeiten. Und zunächst sollte es sogar 4 solche Radomanlagen werden. Nur dann hat die Technik sich so schnell weiterentwickelt, dass die restlichen Antennen keine Kunststoffhülle mehr brauchten. Seit 1980 nutzen die Satelliten für Fernsehzwecke 2 Polarisationen, horizontal und vertikal, oder auch manchmal links und rechts drehend. Damit kann man die Kapazität verdoppeln. Der Nachteil, es muss am Empfänger immer etwas umgeschaltet werden, deswegen sind Satellitenempfangsanlagen manchmal etwas kompliziert. Und der zweite Nachteil, mit diesem Kunststoffüberzug funktioniert das nicht mehr, der verdreht das Ganze. Deswegen ist seit 1980 die Antenne Raisting 1 eigentlich nicht mehr für ihren ursprünglichen Zweck einsetzbar gewesen. Die Deutsche Bundespost und danach die Telekom nutzten die Anlage als technisches Museum und wollten sie dann schließlich als Kostenfaktor eigentlich loswerden, also verkaufen oder verschrotten. Deshalb kam sie 1999 auf die Denkmalschutzliste. Es bleibt zu hoffen, dass der Landkreis Weilheim-Schongau ein Konzept hinbekommt, das sowohl technisch interessant bleibt, als auch Normalbesucher ohne große Vorkenntnisse nicht überfordert. Alles in allem ist Raisting jedenfalls nach wie vor einen Besuch wert. Ein Beitrag von Wolf Dieter, Delta Lima 2, Mike Charlie Delta.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy. In God. My mother was
horizon.
Der Deutsche Amateur Radio Club sendet jede Woche ein DX-Magazin auf Kurzwelle 6070 kHz. DX-Meldungen, Technik und aktuelle Berichte aus der Funkwelt. Schalten Sie ein. Infos unter www.darc.de.
Funkwettervorhersage. Einschätzung der Wellenausbreitung für die nächsten Tage.
Heute haben Sie viele Informationen rund um die Geschichte der Bayerischen Erdefunkstelle Raistingen gehört, die heute ein technisches Denkmal ist. Sie spielt im aufkommenden Zeitalter der Nachrichtensatelliten in den 1960er Jahren eine entscheidende Rolle für die moderne Telekommunikation. Aber nicht nur die Satellitentechnik ist heute unverzichtbar, auch die Kurzwelle ist es und ist es auch nach wie vor. Und deshalb schauen wir uns am Ende dieses Programms nochmal detailliert die Verhältnisse in der Ionosphäre an, damit die DX-Jäger wissen, wann sie am besten einschalten sollten. Mikrofon an unseren Funkwetterspezialisten Christian Reiber, Delta Lima 8, Mike, Delta Whisky, HF-Referat des DARC.
Wie erwartet ging es mit der Sonnenaktivität wieder bergab und wieder war es ein großer Absturz von bald 100 Einheiten. Der Flux fiel während der Woche unter 140. Es ist schon ein wildes Auf und Ab, das uns die Sonne derzeit präsentiert. Dass Nord- und Südhälfte unterschiedlich aktiv sind, ist durchaus üblich. Aber dass es eine Ost- und eine Westhälfte gibt, die so unterschiedliche Aktivität zeigen, ist eher ungewöhnlich. Tatsächlich findet sich auf der Sonne doch eine ganz stattliche Anzahl aktiver Regionen, aber sie sind allesamt klein und magnetisch einfach strukturiert. Nicht zu vergleichen mit dem Bild, das sich uns vor 2 Wochen bot. Ende der Woche ist dann mit der Region 3654 die letzte der komplexen Gruppen um den Sonnenrand verschwunden. Die hatte die Woche über ordentlich Party gemacht und am letzten Dienstag gleich 4 M-Flares emittiert, von denen eines nur ganz knapp kein X-Flare war. Von dem prompt folgenden heftigen Mögel-Dellinger-Effekt war der pazifische Raum betroffen, denn bei uns zeigten die Uhren da kurz vor Mitternacht an. Aber die 3654 alleine konnte trotz dieses Flare-Feuerwerks die Sonnenaktivität nicht auf dem hohen Niveau halten. Die Ionosphäre reagiert meist aber nicht schnell auf solche Änderungen. Die gleicht das Auf und Ab der Sonnenaktivität im Moment ganz gut aus und deswegen schlägt das nur sehr dezent auf die realen Ausbreitungsbedingungen auf der Kurzwelle durch. Stärker ist der saisonale Einfluss, der Richtung Sommer die Dämpfung ansteigen lässt, weswegen 12 und 10 Meter nicht mehr dauerhaft öffnen und 15 Meter inzwischen das höchste Band ist, das recht sicher tagsüber funktioniert. Es sei denn, es rappelt im Erdmagnetfeld, was zunächst am Dienstagabend der Fall war und leider die Bedingungen am Maifeiertag etwas vermieste, weil 15 Meter nicht mehr richtig wollte. Donnerstagabend dann dasselbe Bild, nachdem innerhalb von 4 Stunden die Stoßwellen von gleich 2 koronalen Masseauswürfen auf das Erdmagnetfeld prallten. Das waren die späten Grüße des M-Flair-Feuerwerks vom Dienstag und entsprechend gedrückt war die Grenzfrequenz dann am Freitag. Die Durststrecke bei der Sonnenaktivität könnte allerdings nur von kurzer Dauer sein, denn zum Wochenbeginn wird zumindest eine ausgedehnte aktive Region von der Sonnenrückseite hereindrehen und zum Ende der Woche hin dann eine zweite. Ein steiler Anstieg steht zunächst nicht zu erwarten, aber der solare Flux sollte sich zumindest wieder in den Bereich um 150 solare Fluxeinheiten bewegen. Das Risiko von Magnetstürmen nimmt im Gegenzug deutlich ab und es sieht für das Erdmagnetfeld nach zunehmend ruhigen Bedingungen aus. Es öffnen alle Bänder, 12 und 10 Meter wie erwähnt, aber nur stundenweise. Dort stehen dafür jetzt mehr Shortskip-Öffnungen durch Sporadik E auf dem Programm. Die Nacht gehört dem 20-Meter-Band und daran wird sich bis in den September hinein wohl wenig ändern, solange es im Erdmagnetfeld nicht stürmt. Der Tanz in den Mai liegt hinter uns, der Tanz auf den Bändern geht weiter. Und der Tanz der Sternschnuppen auch, der ja die Meteorsketter-Aktivisten interessiert, denn an diesem Sonntag durchlaufen die Eta-Aquariden ihr Maximum. Es lauert also überall das Good DX.
Das war's nun für heute. Wir sind leider schon wieder am Ende von Radio DARC angelangt. Die Sendung der vergangenen Stunde war ein Programmbeitrag des gemeinnützigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. im Rahmen der Sendefolgen unserer Übernahmepartner. Redaktion und Musikauswahl hatte Rainer Englert, Delta Foxtrot 2, November Uniform. Wir hoffen, die Sendung hat Spaß gemacht. Wenn ja, sagen Sie es doch einfach weiter. Wenn Sie wollen, hören wir uns nächste Woche wieder. Gleiche Zeit, gleiche Frequenz. Radio DARC sendet seine Programmbeiträge europaweit in einer Hauptsendung immer sonntags ab 11 Uhr Lokalzeit auf 6070 kHz mit einer Sendeleistung von 100 kW. Zusätzlich werden unsere Sendungen von mehreren Sendepartnern übernommen und auf UKW, per Webstream und als Podcast weiterverbreitet. Nähere Infos hierzu auf der Radio DARC Webseite. Für Empfangsberichte erhalten Sie auf Wunsch gerne eine QSL-Karte. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radio@darc.de. Nochmal radio@darc.de. Das Redaktionsteam freut sich auf Rückmeldungen unter radio@darc.de oder auf Facebook unter DARC e.V. Auf Wiederhören. Moin, tschüss, servus und 73 gut DX. Bis zum nächsten Mal.